habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Amen. Gott sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Es gibt verschiedene Zählungen, wie oft diese Worte in der Bibel vorkommen. Also irgendwer hat behauptet 365 Mal, das stimmt wohl nicht ganz, aber es würde prima passen. So, wir müssen das anscheinend jeden Tag hören, deshalb sagt die Bibel es uns so oft. Fürchte dich nicht. Und es ist wichtig, dass wir das hören, es ist wichtig, dass wir das in unser Herz lassen. Aber damit wir es aufnehmen können, ist es auch wichtig, dass wir verstehen, was Gott hier sagt und dass wir auch verstehen, was er nicht sagt. Manchmal kann etwas, was man sehr oft hört, sich auch ein bisschen abnutzen. Gott sagt hier nicht, Kopf hoch, das wird schon wieder. Alles halb so wild. Das ist nicht gemeint. Er sagt auch nicht, fürchte dich nicht, denn es ist gesund, eine positive Lebenseinstellung zu bewahren. Ja, positiv denken bringt uns weiter, so als eine mentale Technik. Und es scheint auch ein bisschen Probleme zu geben mit dieser Technik. Es gibt eine Studie von einer Universität in Kanada, die in der University of Waterloo hat Joan Wood erforscht, dass in einem Experiment Teilnehmer mit gering ausgeprägtem Selbstbewusstsein allein durch das Aufsagen allgemein positiv konnotierter Sätze ihre Stimmung, ihren Optimismus und ihre Bereitschaft, an Aktivitäten teilzunehmen, messbar verschlechterten. Also irgendwie scheint da der Wurm drin zu sein. Wenn meine Situation so ist, wie sie ist und ich einfach die ganze Zeit behaupte, meine Situation ist super, das zieht mich dann eher noch weiter runter. Wenn ich vor die Tür gehe und merke, es regnet immer noch oder es ist immer noch heiß, je nachdem, was mir nicht so liegt. Also positive Sprüche ohne Bezug zur Realität, die man sich irgendwo ins Zimmer hängt, die bringen es offenbar nicht. Gott sagt nicht, denk einfach mal positiv. Und er bagatellisiert auch nicht nach dem Motto, vor sowas braucht ihr euch doch nicht zu fürchten, ist doch alles nicht so schlimm. Auch das sagt er nicht, im Gegenteil. Und es lohnt sich, den Kreis noch ein bisschen weiter zu ziehen, zu schauen, was hier im Zusammenhang los ist. Gott sagt, doch, eigentlich solltet ihr euch fürchten. Er sagt, doch, eigentlich ist es schlimm. Und er sagt, ja, was ist schlimm? Er sagt, eure Sünde ist schlimm, die euch von mir trennt. Diese Sünde macht Beziehungen zwischen uns unmöglich. Nur ein paar Verse vorher, am Ende von Kapitel 42. Und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und sie gehorchten seinen Weisungen nicht. Das ist die Aussage über Jakob und über Israel. Und darum sagt Gott, darum habe ich mein Gericht gebracht. 24, Wer hat Jakob den Plünderungen, der Plünderung preisgegeben und Israel den Räubern? Hat es nicht der Herr getan, an dem wir gesündigt haben? Und in Vers 25, darum hat er über sie ausgeschüttet seinen grimmigen Zorn und den Schrecken des Krieges, dass er sie ringsumher versenkte, ja, wo, da ist von Feuer die Rede, und sie in Brand steckte, aber sie nehmen es nicht zu Herzen. Also, harte Worte hier. Diese Sünde führt ins Gericht, diese Sünde führt in den Tod. Doch, das ist Gottes gerechte Reaktion auf Sünde und das ist, da haben wir jeden Grund, uns zu fürchten. Und jetzt spricht der Herr direkt im Anschluss an diese Worte, direkt im Anschluss an die Rede von diesem Gericht. Jetzt spricht der Herr, derselbe Herr, der die Sünde genauso hasst, der genauso heilig ist heute, so wie damals, der spricht jetzt, fürchte dich nicht. Merkst du, dass das ein anderes Gewicht hat? Als wenn das aus einem Ratgeberbüchlein irgendwo von der Kasse im Supermarkt ist. Fürchte dich nicht, und zwar nicht einfach so, sondern gut begründet. Auf dem besten Fundament, was es gibt. Gott sagt dir, fürchte dich nicht, und er gründet es in sich selbst. Nicht auf irgendwas, was wir sind oder was wir tun können, sondern er gründet es auf dem, wer er ist, was er getan hat, was er für uns ist. So sagt er, fürchte dich nicht. Und ja, was ist diese Begründung in seiner Person? Das Erste, was er sagt, ist, du bist mein. So wie ich das ganze Universum geschaffen habe, so habe ich auch dich, Israel, geschaffen. Meinst du, ich werde dich vergessen? Das spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Er sagt, ich habe eure Väter berufen, ich habe euch aus Ägypten befreit. Auf dem Weg habe ich ein mächtiges Volk aus euch gemacht. Das war ich. Ja, ich war zornig über eure Sünde, aber ich verlasse euch nicht. Mein Volk, das ich mir erwählt habe, das wird nicht einfach in Vergessenheit geraten, wie so viele andere Völker. Und du kannst das historisch überprüfen. Diese Verheißung von Jesaja ist 2800 Jahre alt. 2800 Jahre. Die meisten Völker, mit denen Israel damals zu tun hatte, Philister und Assyrer und so weiter, Hethiter, die gibt es nur noch im Museum. Aber dieses Volk Israel, obwohl es so oft weggelaufen ist, obwohl es so oft den Bund gebrochen hat, das ist immer noch da. Und Gott sagt, ich bin treu, ich verlasse dich nicht. Und der Herr sagt, mein neues Volk, das ich mir aus allen Völkern zusammenrufe, vergesse ich nicht. Mein Ja zu meiner Gemeinde gilt. Und ob sie umkämpft ist, ob sie durchs Feuer geht, durchs Wasser geht, wir haben das gerade gehört aus Indien, steht die Verheißung. Ich stehe zu meinem Volk. Meine Gemeinde ist mein Eigentum, ich passe darauf auf. Und 800 Jahre nach Jesaja sagt Jesus selbst, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und der Herr, der dich geschaffen hat, sagt dir, wenn du zu ihm gehörst, ich, der dich geschaffen hat, ich, der eine neue Schöpfung aus dir gemacht hat, sage, mein Kind, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Nicht, ich habe euch pauschal als Christen gerufen, sondern ich habe dich, Sonja, dich, Damaris, dich, Bernd, bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich kenne dich. Ich habe dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Mein Ja über deinem Leben, das steht und das wankt nicht. Ich habe meine Hand auf dein Leben gelegt und gesagt, das ist meins. Es gehört mir. Und wenn Gott das tut, das ist das Beste, was dir geschehen kann. Das Beste, was dir geschehen kann. Er sagt, du bist mein. Und dann geht er weiter. Sagt, ich bin bei dir. Vers 2, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen. Vers 25 hieß es noch, sie merken es nicht, dass ich es bin, der sie ringsumher versenkte. Jetzt sagt er, die Flamme wird dich nicht versengen. Und was ist es, was das Wasser zurückhält? Was ist es, das die Macht des Feuers bremst? Das ist nicht irgendeine Methode, irgendwas, was wir tun. Ja, proklamier diesen Vers 35 Mal am Tag und dann ist das Wasser nicht mehr nass. Nein, so funktioniert das nicht. Das Wasser und das Feuer, die sind auch immer noch da. Er sagt nicht, wenn du durchs Feuer gehst, dann ist plötzlich kalt. Nein, das Feuer ist da. Aber was sich ändert, ist diese Zusage, ich will bei dir sein. Egal was kommt, ich will bei dir sein. Es ist alles in Ordnung, Mama ist jetzt da. Papa ist da. Du brauchst dich nicht mehr zu fürchten. Das kleine Kind versteht nicht, was los ist. Vielleicht donnert es oder irgendwie angsteinflößende Situation. Und die Antwort ist nicht, das ist ein Gewitter und das kommt durch elektrische Spannung in der Luft zustande und so weiter. Wir brauchen diese Erklärung gar nicht. Aber wir brauchen die Zusage, die das kleine Kind braucht, ich bin da. Und ich nehme dich in meinen Arm und dann ist gut. Dann hat dieses Gewitter nicht mehr das letzte Wort. Dann haben diese Mächte, die dich bedrohen, die immer noch bedrohlich sein mögen, aber sie haben nicht mehr das letzte Wort. Und in dunklen Zeiten, wenn du durch Trauer, durch Schmerz, durch Ratlosigkeit gehst, dann gibt es auch das andere. Dann gibt es da auch ganz liebe, wohlmeinende Menschen, die mit allerlei guten Ratschlägen und Aufmunterungen und Erklärungen kommen. Ja, und die wissen seit 5 Minuten von deiner Situation und erklären dir jetzt schon, was der Grund dafür ist. Und vielleicht solltest du mal mit Beten probieren oder so. Das ist eine tolle Idee. Und ich habe das selber erlebt, wie weh das tun kann. Wenn so gedankenlose Ratschläge kommen. Aber ich habe auch erlebt, wie was wirklich hilft. Und das ist die Glaubensgewissheit und manchmal auch nur das zaghafte sich dran klammern, irgendwie, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Dann wieder die tiefe Erfahrung, er ist da. Ich kapiere immer noch nicht, so wie das kleine Kind, ich kapiere immer noch nicht, was passiert ist, aber er ist da. Und ich merke, das ist genug. Das ist das, was er ja versprochen hat. Ich bin bei euch alle Tage. Du bist nicht allein. Und übrigens, das ist auch auf der menschlichen Ebene dann eine wertvolle Erfahrung. Also manche sagen dann, ja, ich will ja nicht einer von diesen sein mit den dummen Ratschlägen. Und dann sage ich lieber gar nichts und gehe am besten gar nicht mehr hin und lass den ganz allein. Das ist auch nicht geholfen. Sei denn, der sagt, ich möchte gerne mal allein sein. Aber da können wir uns ein Beispiel an Gott nehmen und sagen, wir sind einfach da. Du, ich weiß gar nicht, was ich sagen kann oder soll, aber ich bin jetzt einfach bei dir, wenn du möchtest. Oder ich mache dir eine Suppe oder so. Umgekehrt, der größte Fehler, den du machen kannst, wäre, dass du deine Umstände anguckst und dann daraus schließt, ob Gott gerade bei dir ist. So, geht gerade alles drunter und drüber. Gott ist anscheinend in Urlaub und hat irgendeine Urlaubsferienvertretung geschickt, die das nicht drauf hat. Nein, was betet David? Psalm 23. Und wenn ich auch wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Nicht, oh, ich bin im finstern Tal, Gott hat mich verlassen. Aber der Glaube, oft ist es ein Glaube gegen die Erfahrung. Aber dann wird es auch zur Erfahrung Auch im dunklen Tal bist du da. Und das dunkle Tal wird dabei nicht vermieden. Es geht hier bei David mittendurch und oft auch bei uns. Wir haben nicht die Zusage, dass wir schmerz- und problemfrei durchs Leben gehen. Aber es ist wirklich wahr, was Paulus uns sagt, dass uns nichts und gar nichts trennen kann von seiner Liebe. Die Zusage steht. Und bei Paulus lernen wir auch, selbst wenn irdische Feuer uns versengen, selbst wenn irdische Wasser uns ertränken wollen, auf jeden Fall dürfen wir wissen, dass Jesus uns vor dem Wasser der Sintflut bewahrt. Wir dürfen wissen, dass Jesus, darf ich das so sagen, uns vor dem Feuer der Hölle bewahrt. Da, wo wir Buße tun, auf ihn vertrauen, da können wir schon jetzt auf unseren Freispruch bauen im göttlichen Gericht. Wir können uns jetzt schon über die Einladung freuen, dass wir diese ewige Herrlichkeit in Gottes Gegenwart genießen dürfen. Und nochmal, das nimmt nicht die Nöte, die es hier gibt, weg. Aber doch glaube ich, dass die irdischen Anfechtungen und die irdischen Nöte ihre Schärfe verlieren von dieser Perspektive her, von diesem Blickwinkel der Herrlichkeit her. Ich habe das oft gehört, gelesen von Geschwistern, die in der Verfolgung sind, die sagen, ja, es ist nicht, da freut sich keiner drüber, wenn er ins Gefängnis wird, wenn er geschlagen wird, wenn schreckliche Dinge passieren. Wir reden da manchmal sehr leichtfertig drüber. Ich sage, aber ich weiß, wem ich nachfolge, ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, für wen ich das leide. Und wir gehen auf diese Herrlichkeit zu, wo Gott sagt und wo wir es jeden Tag spüren werden, ich bin bei dir. Es wird keine Sonne mehr geben, sondern das Lamm wird für sie leuchten. Die Gegenwart Gottes wird so strahlend sein, dass du keine Sonne mehr brauchst. Stell dir das vor. Er sagt, ich bin bei dir. Jetzt hatten wir die Rede vom Gericht und plötzlich sagt Gott, fürchte dich nicht. Und da ist die Frage, was ist da passiert? Wie komme ich von A nach B? Und das ist das Dritte, was wir hier finden, dass Gott sagt, für dich ist mir kein Preis zu hoch. Für dich ist mir kein Preis zu hoch. Die frohe Botschaft ist nicht, dass mit der Sünde war alles ein Missverständnis. Gott ist gar nicht zornig. Nein, die frohe Botschaft ist, es gibt einen Retter. Ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland oder dein Retter. Und dieses Wort, was hier im Hebräischen steht für Retter oder Heiland, hat die gleiche Wurzel wie der Name Jeschua. Ich bin dein Jesus. Jesus ist dein Retter. Er heißt der Retter und er ist der Retter. Und dann gibt es diese seltsamen Aussagen hier bei Jesaja. In Vers 3 und 4, ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Was heißt das jetzt? Was ist da gemeint? Was ist mit Kusch und Seba? Ich habe euch eine Karte mitgebracht. Es fehlt mir der Pointer leider. Das ist das Persische Reich in seiner größten Ausdehnung. Meine persischen Freunde können mich korrigieren, wenn es nochmal größer war. Und Kusch und Seba habe ich da in Blau eingezeichnet. Vielleicht seht ihr das am oberen Nil, also ganz am unteren Rand der Karte dort im Süden von Ägypten. Kusch ist ungefähr Sudan, Seba, so Richtung Äthiopien, grob gesagt. Und wahrscheinlich ist der historische Hintergrund von dieser Geschichte hier, dass hier das Gericht ja angekündigt war und das Gericht würde sein, dass Israel ins Exil verschleppt wurde nach Babylon, also heutiger Irak. Ne? Und das babylonische Reich wurde dann vom persischen Reich geschluckt Und der König der Perser, das war Kurosch oder Kyros der Erste, der hat den Israeliten dann erlaubt, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Und wir lesen gleich davon, wie Gott seine Söhne, seine Kinder nach Hause bringt, von Osten, Westen, Norden, Süden. Das ist diese erste Sammlung, von der da die Rede ist, aus dem Exil zurück nach Israel. Können wir bei Esra, bei Nehemia dann lesen, wie das gelaufen ist. Und Gott sagt hier durch Jesaja, es findet hier ein Austausch statt. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Da ist von Ägypten unter anderem die Rede. Der Sohn von Kyros, Kambyses, der konnte dann Ägypten erobern und seinem Reich einverleiben und ging weiter Richtung Kusch. Und die Deutung ist sozusagen, hier, das war so eine Art Austausch. Also Israel wurde frei und andere wurden dann überfallen. Jetzt ist die Frage, also für Israel ist das, war das ein guter Deal, aber heißt das, Gott lässt jetzt andere über die Klinge springen, damit seine Leute durchkommen? Ich glaube, wir sollten das jetzt nicht zu weit spinnen hier, den Gedanken. Aber der Gedanke ist, Israel war ein kleines Land zwischen den Großmächten seiner Zeit. Also es war mal Großmacht, aber das war unter David, das war zu der Zeit schon lange her, fast 500 Jahre her. Und da war Persien, vorher die Babylonier, vorher die Assyrer, auf der anderen Seite Ägypten, andere Mächte, die dann aufkamen, Griechenland, später Rom. Und dazwischen ist dieses kleine Israel, was leicht aufgerieben werden kann. Und die Botschaft hier ist eigentlich, Gott greift sich dieses kleine Volk. Und schon bei Mose heißt es mal, du bist das Geringste unter allen Völkern. Und Gott sagt, du bist mein. Gebe Acht auf dich. Für dich ist mir kein Preis zu hoch. Weil ich dich so sehr liebe. Jetzt dürfen wir nicht denken, dass Gott sich nur um ein Volk kümmert. Er ist kein Stammesgott, das Missverständnis gab es damals manchmal. Er ist nicht nur für Israel da, damals schon nicht. Und auch heute interessiert er sich nicht nur darum, wie es den Christen geht, sondern die ganze Menschheit will er mit seiner Wahrheit, mit seiner Liebe erreichen. Und um das zu demonstrieren, um diese Wahrheit, diese Liebe zu demonstrieren, hat er Israel berufen. Und aus Israel weckt er dann den Retter auf. Und übrigens, um das zu demonstrieren, hat er seine Gemeinde berufen, damit sie leuchtet als Licht vor der Welt. Damit Menschen an seinem Volk etwas von der Liebe Gottes erkennen. Also aus Israel wird der Retter kommen. Und spitzt das, was hier angedeutet ist, zu. Wisst ihr, die Propheten im Alten Testament, die haben nicht das ganze Bild. Die haben noch nicht den Ausgang der Geschichte. Sondern die weisen uns in die richtige Richtung und dann manchmal vervollständigt das Bild sich erst später. Und wir sehen, später ergibt eigentlich nicht Menschen und Völker an seiner Stadt, sondern ergibt einen Menschen. Und das ist dieser Retter. Und das ist nicht irgendeiner, sondern das ist er selbst. Er gibt sich selbst, Gott der Sohn. Weil Gott dich so sehr liebt, kommt er selbst, wird Mensch, opfert sich, gibt sich selbst hin, damit du in die Freiheit kommst. Damit dir dieses Wort gelten kann, fürchte dich nicht. Er, der Sohn, hat es selber gesagt in Markus 10, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Wenn hier ein Punkt wäre, wäre das schon eine sensationelle Aussage. Der so ewige Sohn Gottes kommt, nicht um, dass man ihm dient, sondern dass er anderen dient. Wow. Aber dann geht es noch weiter. Und dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich gebe Menschen an deiner Stadt. Und was für Menschen diesen einen Menschen, der ohne Sünde war, der total heilig war, der total rein war, der da überhaupt keine Strafe verdient hatte. Er nahm die ganze Strafe der sündigen Menschheit auf sich. Was für ein Tausch, was für ein Handel. Und darum sagt Gott dir, fürchte dich nicht. Denn dieser Erlöser gibt sich selbst hin, um dich auszulösen. Und warum tut er das? Was motiviert ihn dazu, so einen verrückten Deal zu machen? Die Antwort ist hier in Vers 4 und sie hat sich durch die Jahrtausende nicht geändert. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist. Und weil ich dich lieb habe. Ich habe fast versucht zu sagen, sag mal zu deinem Nachbarn, du bist wertgeachtet und du bist herrlich. Du bist wertgeachtet und du bist herrlich, du bist geliebt. Von ihm, von diesem herrlichen Gott, der vollkommene Gott ist. Woher kommt dein Wert? Es ist nicht so, dass Gott dich lange beobachtet hat und schließlich festgestellt hat, was für ein toller, liebenswerter Mensch du bist und dass du es doch wert bist. Und er sich dann überzeugen ließ, den Preis für dich zu bezahlen. Also du hast ihn so beeindruckt, dass er gesagt hat, okay, naja, für dich lohnt sich's. Nein, wir lesen, dass Gott, bevor er die Welt gemacht hat, dich schon erwählt hat. Da konntest du ihn noch gar nicht beeindrucken. Mangels Existenz. Er hat sich auch dich aus seiner freien Gnade erwählt. Er hat sich entschieden, solche Rebellen wie dich und mich zu erretten. Uns heimzulieben und sein eigenes Leben für uns zu geben. Und das bestimmt deinen Wert. Ja, also marktwirtschaftlich, der Wert eines Gutes wird dadurch bestimmt, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Ja, wenn jemand ein Stück Butter irgendwo an die Wand klebt und das Kunst ist und dann bezahlt jemand 500.000 Euro dafür, dann ist das Stück Butter 500.000 Euro wert. Ja? So funktioniert der Markt. Und wenn du dich anguckst, kannst du deinen Materialwert errechnen. Das hat mal jemand gemacht. Ja? Also Kohlenstoff und keine Ahnung, viel Wasser vor allem und so. Dann kommst du auf 23,95 Euro oder so. Oder du kannst fragen, was ist denn jemand wert für mich zu zahlen? Und dann kommt der ewige Sohn Gottes und sagt, mein Leben für dein Leben. Du bist wertgeachtet und herrlich und geliebt. Das gilt dir. Das gilt nicht irgendwie allen anderen. Das gilt dir. Darum fürchte dich nicht. Schließlich sehen wir hier, Gott sagt, ich bringe meinen Plan zu Ende. Ich bringe meinen Plan zu Ende. Er ist der Retter, er ist der Erlöser. Er ruft Menschen auf der ganzen Welt, ihm zu folgen. Er sammelt sein Volk aus allen Völkern. Und ihr Lieben, das geschieht heute. Und das geschieht heute mit einer Dynamik und mit einer Geschwindigkeit wie noch nie zuvor in der Weltgeschichte. Zurzeit ist die schnellstwachsende Kirche der Welt nicht hier in Deutschland, sondern wisst ihr wo? Im Iran. Die iranische Kirche ist die Kirche, die weltweit am schnellsten wächst in den letzten 30 Jahren. Gott sammelt sich ein Volk aus allen Völkern. Und es geht hier los in der Geschichte Israels, dass er nach dem Exil sein Volk Israel aus allen Himmelsrichtungen zurückbringt. Und das wiederholt sich seitdem. Und seit Pfingsten geschieht noch etwas Größeres. Er sammelt sich dieses Volk von allen, die ihm dienen. Aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen, Nationen. Viele hier sind hier, weil sie sich haben rufen lassen von ihm. Und du kannst es heute feiern, dass du seinem Ruf gefolgt bist. Und das war nicht unsere Idee. Ich sage es nochmal, das war nicht unsere Initiative, sondern seine. Ich will diese Leute dabei haben. Zum Schluss drei Gedanken. Das erste eine Frage, schlicht und ergreifend. Gehörst du dazu? Gehörst du dazu? Ich spreche euch diese Zusagen zu und er will sie jedem schenken. Aber sie werden wirksam bei dem, der sich rufen lässt. Bei der, wenn du dein kleines Ja gibst zu seinem großen Ja und sagst, ja, ich will, dass mein Leben in deinem Leben ist. Und vielleicht bist du bisher eher Zaungast, Zuschauer, bist irgendwie mitgeschleppt worden. Er lädt dich ein, dass du ganz dazugehörst. Wir feiern gleich hier das Abendmahl. Da feiern wir das, genau das, was Jesus sich gegeben hat für uns. Und du kannst, wenn du das Brot nimmst, wenn du aus dem Kelch trinkst, wenn dir das zugesprochen wird, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen, kannst du sagen, ja, ich nehme das für mich an. Ich will aus dir leben, ich will mit dir leben, ich will für dich leben. Und er wird das ernst nehmen. Sprich uns gerne auch hinterher an, wir reden, wir beten gerne dann mit dir. Lass dich rufen. Das zweite ist die Einladung, sich an seinem Werk zu beteiligen. Sei ein Bote. Also hier werden die Himmelsrichtungen angerufen. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Ja, die Söhne und Töchter sollen herbeigebracht werden. Und wir sehen das am Ende vom Jesaja-Buch schon in dem prophetischen Ausblick, wie das dann geschieht. Da sagt Gott, ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden. Nach Tarsis, das ist wahrscheinlich in Spanien, nach Pul und Lut, das ist wahrscheinlich in Nordafrika, nach Meschech, Tubal und das ist wahrscheinlich in der Türkei, Javan, das ist Griechenland, und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben, und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Völkern herbeibringen. Sie werden eure Brüder herbeibringen. Und Gott ruft Menschen, die herbeibringen. Die sagen, ja, ich trage mit. Ich helfe mit, Menschen zu ihm zu bringen. Menschen mitzurufen. Und er will dich dazu gebrauchen als sein Bote. Und als letztes, Jesaja lässt hier keinen Zweifel, wozu das dient, wovon ich spreche und wozu wir hier sind. Ja, was ist meine Berufung? Das ist eine große Frage. Und dieses Geschenk, von dem ich gesprochen habe, diese Gnade, die er uns schenkt, die tut uns gut. Die ist das Beste, was uns geschehen kann. Aber er hat noch mehr vor dabei. Er hat noch ein größeres Ziel. Und in Vers 6 und 7 lesen wir, bring her meine Söhne von fern und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Das bist du zum Beispiel, wenn du zu ihm gehörst. Du bist zu seiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht. Gott hat dich geschaffen, weil er sich durch dich verherrlichen will. Weil du ihn verherrlichen, weil du dein Leben Anbetung für ihn sein soll. Die ganze Schöpfung preist die Größe Gottes. Wir durften das im Urlaub neu feiern, als wir da ja, in den Bergen waren. Aber die Schöpfung preist ihn einfach dadurch, dass sie da ist. Und bei den Menschen hat er sich das anders ausgedacht. Er will, dass wir da einstimmen, dass wir einwilligen. Also du bist schon etwas zur Ehre Gottes, dadurch, dass er dich so wunderbar gemacht hat, wie du bist. Aber er will, dass du ihm da sein Lob bringst, mit deinen Worten, mit der Art, wie du lebst, mit der Liebe, die du anderen Menschen schenkst. Dass dein ganzes Leben Anbetung ist für deinen Gott. Das ist die Berufung, die er auf dein Leben gelegt hat. Nicht du sollst groß rauskommen, nicht irgendwelche anderen Menschen, sondern er kommt groß raus dabei und du wirst dabei so sehr beschenkt mit seiner Liebe. Und er sagt dir, fürchte dich nicht. Amen.